HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast an diesem Sonntagmorgen ist Michael Mittermeier. Sitz mir gegenüber und du wirkst relativ entspannt.
Ich bin auch sehr entspannt.
Das überrascht mich. Ich hätte dich jetzt mit mehr Energie erwartet, aber das kenne ich natürlich nur vom Bühnenprogramm.
Ja, wenn ich den ganzen Tag so wäre wie auf der Bühne, dann wäre ich nicht mehr entspannt. Ich hatte einen tollen Sommer und jetzt haben wir auch noch eigentlich einen schönen Herbst. Also insofern alles gut.
Und wir haben einen ähnlichen Haarschnitt. Also was kann noch schief gehen heute Morgen?
Ach, gar nichts.
Gar nichts. Wie war denn dein Sommer?
Der war super. Ich war fast nur hier. Tatsächlich 5 Wochen.
Urlaub in Deutschland.
Urlaub in Deutschland. Also wir waren nur mal 10 Tage. Die ersten 10 Tage waren wir weg im Juli.
Hättest du vor 5 Jahren auch noch nicht gesagt. Urlaub in Deutschland.
Ja, eben. Aber wo wäre es heißer gewesen? Ja, fahren wir hin da. Nee, war super. Und so viel war ich noch nie hier am See. Und das ist toll.
Und jetzt heißt es wieder Boxhandschuhe anziehen und du bist auf Tour. Gibt es eigentlich so einen typischen Sonntag bei dir? Weil wenn man sich dein Tourprogramm anguckt, hast du immer so jeden zweiten Tag, da ist immer einen Tag so ein bisschen Ruhepause dazwischen, oder?
Ja, ich spiele ja immer so, ich sag mal 4-5 Tage, aber fast immer unter der Woche. Und das mache ich ganz bewusst, ist wegen Familie, ist so. Das war früher anders, früher hast du nur Wochenenden gespielt. Also die ersten, ich sag mal 10 Jahre auch der Beziehung mit meiner Frau waren im Grunde keine Wochenenden.
Ja. Und irgendwann also noch nicht so, mal eine Wochenendbeziehung, sondern es gab einfach
eine Außerwochenendbeziehung, alles außer Wochenende.
Ja, und aber es ändert sich dann eben auch solche Dinge, ja. Wenn man dann Familie hat, wird das dann plötzlich dann doch ein Mittelpunkt dann wieder oder ein wichtiger Punkt. Kinder sind dann nicht in der Schule oder man hat dann doch Familienzeit. Gibt es ein Sonntagsritual bei euch eigentlich?
Also ein Ritual nicht. Wir pennen so lange es geht und wir sind keine großen Frühstücker in dem Sinne, also ja, wir fahren jetzt alles auf und jetzt kommt der Brunch. Also da sind wir alle drei so, auch meine Kleine. Wir trinken halt dann Kaffee, meine Frau und ich. Und irgendwie meist geht man so in den Tag rein und irgendwann ist es 12 und dann, ja, vielleicht sollte man da mal was essen. Gar nicht so schlecht. Also es ist tatsächlich meistens so.
Und bist du noch, wenn man auf die Jahrzehnte schaut, muss man schon fast sagen, die du on Tour bist und dieses Land bereist, noch gerne unterwegs oder gibt es auch eine Toureinsamkeit?
Na, ich liebe Touren. Also das, weißt du, Stand-up-Comedian, wie ich immer früher schon gesagt habe, ist kein Beruf, sondern eine Lebenseinstellung. Wenn du also sagst, Einsamkeit oder Alleinsein, das ist nichts für mich, dann kannst du das nicht machen. Weil man vor allem die ersten 10 Jahre war ich ja wirklich einfach alleine. Du sitzt im Auto oder im Zug und fährst alleine rum. Klar, du triffst
also
viele
nichts
Menschen.
Also nichts mit Nightliner und großer Mannschaft, sondern...
Das wäre schön gewesen.
Also Groupies noch nicht mal.
Ja, da hat man noch nie mal Groupies. Da kam
sehr traurig, sehr enttäuscht.
Nein, da kamen die Frauen nach der Kabarettvorstellung und haben einem erklärt, was man alles falsch gesagt hat über die Frauen. Weißt du, so. Und ich war, fuck it. Also keine Ahnung. Nee, also... Ich könnte es gar nicht ohne.
Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist im HR3 Sonntagstalk. Michael Mittermeier und dass Sie zuhören natürlich. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast hier im HR3 Sonntagstalk ist Michael Mittermeier, einer der erfolgreichsten oder man kann es eigentlich sagen, der erfolgreichste Comedian Deutschlands. Und momentan mit deinem 8. Live-Programm bist du unterwegs. Es heißt Lucky Punch. Und für alle, die mittlerweile Frauen boxen, gibt es Kinderboxen, Kickboxen, Fitboxen. Weiß, glaube ich, fast jeder HR3-Hörer, was ein Lucky Punch ist. Für die wenigen, die es nicht wissen, ist es?
Ja, Lucky Punch ist ja ein Fachausdruck vom Boxen und das ist dieser Schlag eines hoffnungslos unterlegenen Boxers. Also wenn einer in die Fresse kriegt, 10 Runden lang und ist klar, und eigentlich ist er am Verlieren und dann schafft er es in Runde 10. Einmal hebt er den Arm und schafft es voll das Kinn zu ticken von dem überlegenen Typen und der fällt um. Das ist dann der Lucky Punch. Adrian! Weißt du das? Und, aber ein Lucky Punch kannst du, deswegen ist es gepaart im Programm mit Die Todeswuchtel schlägt zurück. Ja. Das ist der Untertitel des Programms. Du kannst auch mit einer Pointe...
Todeswuchtel für alle Nicht-Österreicher nochmal kurz erklären.
Also eine Wuchtel in Österreich ist eine Pointe, richtig gute Pointe. Und eine Todeswuchtel ist die Pointe, die dich aus einer Situation rauskatapultiert. Also ist eine verbale Escape-Taste. Jeder von uns hat mal eine peinliche Situation. Und da wird einem dann gerne der Spruch einfallen. Und ich höre
bei dir könnte ich mir vorstellen, du hast immer einen Spruch.
Ja, das glauben die Leute. Es ist ja so, dass 30 Sekunden später, wenn man die Zeit anhalten könnte, mir geht es genauso. Der wäre so geil. Und da geht es mir als Komiker nicht anders. Auf der Bühne kann ich dir improvisieren. Einer ruft was, ich improvisiere. Ich habe vorher noch einen Artikel gelesen. Ich mache einfach eine Nummer drüber. Auf der Bühne bin ich bam, 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 bam.
Aber was ist das dann, das Adrenalin? Du bist im Training dann eben tatsächlich auch wie ein Boxer?
Du bist auch im Comedy-Modus. Eigentlich ist es wie so ein Löwe auf der Jagd. Also, oder Löwin, die Löwen jagen ja nicht. Die Burschen, die hocken immer rum.
Die hocken im Schatten.
Und da jagen ja nur die Mädels. Klar, man schaut auch, die Ohren sind offen. Das Lustige ist wirklich, auf der Bühne, wenn einer was raufruft, während der ruft, weiß ich oft schon,
Wahnsinn,
was ich sagen will, soll, kann.
Da weiß der noch nicht mal, was der ruft und du weißt schon, was du antwortest.
Er ist verklungen und bam, komme ich oft schon. Das ist echt ein Reflex.
Aber also, was ist dann anders? Also du sagst natürlich, man ist so ein bisschen auf Comedy-Speed, nenne ich das jetzt mal. Du schreibst ja auch als so ein bisschen als Vorbereitung fürs Programm. Du bist dann der verbale Metzger. Aber irgendwie brennen deine Synapsen hier dann anders. Die schalten dann ganz schnell. Meinst du, wir haben das alle in unserem beruflichen Umfeld, wo wir so viel Erfahrung haben? Ist das wie so ein Automatismus? Du musst ja alles ganz schnell auf diesen Punkt und dann nicht nur auf den Punkt bringen, sondern auch noch zu einer Pointe bringen.
Ich glaube, das ist beim Comedian genauso wie im Job oder im Leben. Die Frage, in welcher Energie befindest du dich gerade? Weil du hockst in der U-Bahn, U-Bahn-Energie. Du guckst auf dein Smartphone oder du guckst einfach in die Luft, so wie alle. Also das ist ja für mich gut mittlerweile in der U-Bahn, weil wirklich keine Sau erkennt.
Dich mehr angucken.
Ich bin wieder nach München-Schwabing gezogen ins Zentrum und fahre echt viel U-Bahn. In 5 Jahren habe ich ein Foto gemacht. Es schaut keiner. Das ist super. Und die das Foto gemacht hat, habe ich gesagt, schön, sie sind die erste seit 3,5 Jahren. Und die war verwirrt und dachte, ich will sie verarschen. Nein, nein, alles gut. Und du bist im Fitnessstudio und bist halt, ja, jetzt trainiere ich und ist irgendwie und so.
Beschreib mal diesen Modus. Was heißt das für dich nach
auf
so vielen
jetzt.
Jahren noch immer? Ja. Wenn du es dann schaffst, reinzukommen, was ist das?
Das Schräge ist, ich muss es nicht mal schaffen, reinzukommen. Ich gehe hoch und bin drin.
Brauchst du dafür irgendetwas, ein Ritual, um so zu sein? Nee. Irgendwelche Substanzen?
Gott sei Dank nicht. Also ich würde nie einen Schluck trinken vor der Vorstellung, gar nichts nehmen, never ever. Weil eigentlich ist es nicht gut, weil es nimmt dir eine Energie von woanders wieder weg, eine Schärfe weg. Weil ich bin halt einfach komplett klar, alle Sinne sind auf 120%. Und dieses sogenannte, ja, ich erweitere meine Sinne, ja, aber es dumpft auch ab. Mhm. Also es macht es anders. Ich muss nur hochgehen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe Tage, wo ich wirklich Stress hatte oder wenn es dir nicht gut geht. Ich meine, es gibt ja mal Tage, wenn Dinge passiert sind, die wirklich schlimm sind. Also, oder keine Ahnung, kommst du um 7:55 an, weil Riesenstau, 3 Stunden im Stau gestanden.
Du bist selber schon panisch.
Ich ziehe mich um, ich gehe auf die Bühne, that's it.
Es gibt da ja Fallen, es gibt Situationen, die auch nicht funktionieren. Darüber würde ich gleich ganz gerne nochmal mit dir reden. Es gibt ja auch Momente, wo vielleicht jemand etwas reinruft und es könnte ja, das wäre dann vielleicht meine Panik, ein Raum entstehen, in dem du nichts antworten kannst. Aber offensichtlich ist das alles bei unserem Sonntagsgast nicht vorhanden. Michael Mittermaier, absoluter Profi und mit seinem aktuellen Programm auf Tour. Es heißt Lucky Punch und die Termine für alle HR3-Fans. 27.09. bist du in Frankfurt in der Jahrhunderthalle um 20 Uhr und am 28.09. in Wetzlar in der Rittal Arena ebenfalls um 20 Uhr. Das ist seine Zeit. Unsere ist von 10 bis 12. Lucky Punch heißt das aktuelle Programm von unserem HR3-Sonntagstalk-Gast. Michael Mittermaier ist zu Gast hier im Studio. Freue mich, dass du da bist. Bist noch versorgt mit Kaffee?
Alles gut.
Alles gut. Ja, es sieht ein bisschen nüchtern aus.
Ich trinke Kaffee immer so, mit nix.
Mit nix.
Weil egal, was du reinkippst, es wird nicht besser.
Ja, mittlerweile gibt es ja Schaum mit Herzen oder Namen, die da im Kaffeeschaum auftauchen. Der Kaffee ist eigentlich schon fast wieder kalt, bis du ihn dann in die Hand gedrückt bekommst.
Das stimmt. Es gibt irgendwie in München, war ich letztes Mal auch in einem Kaffee und da kam irgendein Bär, weißt du, so statt ein Herz so auf dem Cappuccino. Ich so, okay. Was hat ihn dazu bewogen, einen Bären zu machen? Gucke ich so aus, was ist los? Oder liebt er Bären? Oder ist es eine Metapher? Er hat lang keinen Sex mehr gehabt. Ich habe keine Ahnung. Also warum ein Bär?
Du hast es offen gelassen?
Doch, ich habe ihn gefragt, warum der Bär? Ja, ich mache alles, alle Figuren. Und ich sage, okay, dann bin ich halt der Bär.
Du bist seit 31 Jahren auf der Bühne. 90er Jahren war der Durchbruch und jetzt bist du mit dem 8. Programm unterwegs. Es heißt Lucky Punch. Es läuft sehr erfolgreich. Viele Termine schon ausverkauft. Am 27. bist du in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Am 28. September in Wetzlar. Karten kann man online buchen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie kommt man in diesen Modus, diesem High Energy Level, wenn du auf der Bühne bist. Du bist ein Profi und trotzdem kann es ja auch mal nicht gelingen. Aber da strahlst du so eine Ruhe und Gelassenheit aus. Gibt es keine Angst vor Momenten, die passieren können, wo etwas nicht läuft?
Natürlich gibt es diese Grundangst, die ist ja immer da. Also, aber das ist ja wie eine Schizophrenie. Auf der anderen Seite hast du so ein Grundvertrauen, dass du weißt, was du kannst.
Eben was würde dir heute nicht mehr passieren, was dir vor 15, 20 Jahren geschehen ist, in Vorbereitung von so einer Tour?
Ich schreibe einfach nicht mehr so viel. Tatsächlicherweise, ich habe vor 20 Jahren Dutzende Seiten geschrieben und Texte geschrieben. Das mache ich alles nicht mehr, weil das war ganz viel sinnlos. Ich hätte aus dem 3 Programme machen können, was ich geschrieben habe, aber es fällt alles weg und man zerstreut sich so.
Du dachtest, mehr ist dann auch mehr auf der Bühne oder es war wie so ein doppeltes Netz?
Na, weil du auch nicht wusstest, was funktioniert und was Ding. Mittlerweile habe ich halt tatsächlich so ein Zutrauen. Also ich gehe mit nichts auf die Bühne. Diesmal habe ich es ganz extrem gemacht. Also habe ich gesagt, pass auf, habe ich mir entschieden, an einer Woche nächsten Montag gehe ich in eine Open Mic Night, so eine Stand-Up Open Mic Night in München, die es jetzt auch neuerdings gibt. Und dann habe ich mir hinguckt, an dem Tag, an dem Montag, zusammen mit meinem Co-Autor, da haben wir gequatscht, haben ein paar Notizen gemacht und gesagt, komm, Viertelstunde muss ich machen, kriegen wir irgendwie hin.
Aus der Situation, aus dem Publikum oder aus dem Backstage-Bereich gehst du dann auf die Bühne.
Genau.
Aber dann stehst du als Profi zwischen lauter Anfängern, weil Open Mic Nights gibt es ja mittlerweile in jeder größeren und auch mittelgroßen Stadt.
In dem Fall ja. Also in dem Fall waren es, also es waren 2, deren erster Auftritt es war. Das war für die nicht ganz.
Wer traut sich nach dir noch auf die Bühne?
Nein, die haben vorher gespielt. Beim ersten Mal war es so, die haben vorher gespielt, weil sonst ist. Obwohl, ich habe da noch 2-3 Mal gespielt, wir haben es dann umgedreht, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das Problem ist, wenn du ein Programm ausprobierst, dann willst du ja auch ausprobieren, wie ist es, wenn die Leute noch nichts gehabt haben. Weil das muss ja dann am Abend auch so klappen. Und weißt du, was das Schöne ist, dass diese Open Mic Nights mittlerweile, das hat eine ganz gute Energie. Mhm. Die wollen wirklich Stand-Up-Comedians werden und nicht so, ey, ich will einmal in der Halle spielen oder ich will viele Frauen haben, sondern die gucken sich halt auch viel die Engländer an, die Amerikaner, sind alle aufgewachsen mit den Bill Burrs, Louis C.K.s oder Eddie Izzards und die haben so ein, hey, wir wollen einfach ein guter Comedian werden und dann sind die aber so in sich drin, dass sie dann auch sagen, hey, dann kann ich auch danach, kann ich spielen und ich bin auch im Publikum gewesen, habe mir das angeguckt, weil ich finde es dann
wollen
auch.
Wollen die dann Tipps nochmal von dir haben? Sprechen die dich an?
Ja, die quatschen einen schon an, aber es ist nicht so, hey, gib mir mal einen Tipp, sondern wenn mir was einfällt, sage ich was, aber nicht so als, hey, ich weiß ja, irgendwas ich weiß, besser, sondern, weißt du, das Schöne ist tatsächlicherweise, also als ich das letzte Mal in New York wieder gespielt habe, mit sehr vielen, also sehr, sehr bekannte, illustre Kollegen. Das war so ein Zusammensein. Da hat eine die hat ausprobiert für dieses White House Correspondents Dinner, die Michelle Wolf. Die hat jeden Abend ihr Set ausprobiert. Und ich meine, es ist ja, du spielst vor der versammelten Presse.
Mannschaft.
Und spielst halt, also klar, Präsident war nicht da, war klar, aber Pressesprecher und alles. Und, das fand ich so toll, dass die älteren Kollegen auch und die Mitkollegen, die haben danach alle gequatscht. Hey, das war total cool, aber nicht.
Das gibt's auch bei Schriftstellern in Amerika. Die tauschen sich viel mehr aus. Aber es gibt natürlich trotzdem die Konkurrenzsituation. Aber dennoch bist du offener und irgendwie kritikfähiger, scheint mir.
Weißt du, was der Punkt ist? Meine Erfahrung war da, aber speziell in dem Comedy-Seller, wo ich gespielt habe in New York, war für mich Wahnsinn. Da hocken sie alle und sagen, hey, alle, die wir hier spielen, sind lustig, sonst würden wir nicht spielen. Und das hat einen guten Spirit. Ich sage auch immer, es gibt ja keine Konkurrenz, weil da gibt es Comedians, die schießen hoch und die sind natürlich gerade mehr on vogue. Und das ist auch gut so. Es muss immer wieder neue geben, die dann größer spielen, die ganz hip sind und so. Wenn es nicht so wäre, das ist ja wie mit Musik, mit Bands. Dann gibt es
ja auch keine Entwicklung. Aber trotzdem heißt das ja auch etwas für dich, der eben schon 3 Jahrzehnte diesen Markt eben auch kennt. Nicht nur den deutschen, sondern auch den internationalen Markt. Du hast es gerade so nebenbei und so schnell gesagt, Comedy Seller, googeln Sie das mal. Ja, da sind wirklich die ganzen Größen und eben auch Michael Mittermeier, unser Gast am Sonntag. Und wir reden gleich nochmal weiter über Nachwuchs und wie man sich eben auch immer wieder selbst überraschen und selbst vielleicht auch neu erfinden kann in einer Branche, die dir ja so vertraut ist. Ich bin Bärbel Schäfer, gleich weiter mit unserem Gast am Sonntag. Lucky Punch heißt das aktuelle Programm von unserem Gast heute, Michael Mittermeier. Hart, ehrlich und ohne Mundschutz, so hast du es angekündigt. Ja. Also was erwartet denn das Publikum, wenn man kommt?
Ich habe die besten Wuchteln aufgesammelt und es ist ein Rundumschlag. Ich schaue auf die Welt und vom ganz Kleinen, also von Situationen, keine Ahnung, ich sitze in der U-Bahn und dann muss ich natürlich auch darüber sprechen, dass wir mittlerweile alle 2 Wochen einen neuen Superheldenfilm im Kino haben. was einem überfordert, weil es ist ja auch ein Zeichen der Zeit. Also irgendwas muss ja schieflaufen, dass irgendwie Hollywood glaubt, man muss alle zwei Wochen Superhelden schicken, dass die Leute sich von Aquaman die Welt retten lassen. Ich meine, was ist der Aquaman? Das ist so ein Bademeister unter den Superhelden. Wo du sagst, ich habe ja nicht mal das Comic gelesen. Was macht denn Aquaman jetzt da? Was soll der denn? Also es ist alles dabei und ich schaue mal wieder genau hin. Also
auch Privates ist dabei, es wird auch politisch.
Es wird ein bisschen politisch, aber es ist mehr immer in Metaphern. Es soll eben unterhalten in erster Linie. Mhm. Ich will nicht hochgehen und die Leute belehren und nur die Botschaft und die Botschaft, sondern Stand-Up-Comedy in erster Linie ist rauf, spiele Leute an die Wand. Die sollen 2 Stunden in meine Welt eintauchen, sich da wohlfühlen, wieder rausgehen. Wow, ich bin gerade.
Was ist deine Welt?
Meine Welt ist so die Mittermeier-Welt.
Beschreib dir mal deinen Kosmos.
Es ist schwer zu beschreiben, weil wir Comedians schauen ja anders auf die Dinge. Weißt du, wir schauen auf eine Situation und wir denken sofort etwas anderes wie andere Menschen. Und weißt du, ich sehe eine Mutter am Marienplatz in München und dann spricht die in diesen Kinderwagen rein. Also ich denke sofort, es ist wie zu einer geistig behinderten Katze. Andere würden sagen, oh, da liegt ein Kind drin. Ich habe natürlich auch gehofft, da liegt ein Kind drin, weil wenn die so reinspricht, Kinderwagen, da liegt kein Kind drin, dann hat die Frau ein Problem. Und keine Ahnung, ich weiß, ich bin einer, glaube ich, der einen Instinkt hat für die Situation. Dann bin ich stehen geblieben, weil ich dachte, das gucke ich mir jetzt an, einfach so. Und dann hat die Mutter eine Banane abgeschält, wirklich war. Und dann reichte die Banane rein. Mein Gedanke war, oh, okay, die ist ein bisschen sprachgestört, die Frau. Aber ansonsten, finde ich, hat ihr Kind super erzogen. Nachmittags eine Banane als Snack. Das Kind ist das. Das ist mal tolle
Erziehung. Haben meine nie gemacht.
So, pass auf. Dann gucke ich so seitlich. 5 Sekunden. Plötzlich schießt dieser Bananenbrei. Also wirklich wie mit einer Steinschleuder. Das muss gespuckt, das muss wirklich, also oder es muss Katze. Es bewusst gemacht haben. Oder nein, eine Katze wäre rausgesprungen, weil Kinder sind festgeschnallt, deswegen war meine Theorie, da muss ein Kind drin gewesen sein. Eine Katze wäre nach der Ansage eh schon raus. Und dann schießt ihr dieser Bananenbrei ins Gesicht, dann hat sie sich instinktiv umgedreht, guckt mich an, ich so, dann guckt die mich böse an. Jetzt ist natürlich ganz schwierig, du darfst jetzt nicht lachen, weil eine Mutter, die gerade von seinem Kind angespuckt wurde, so, es liegt mich nicht mehr und ich weiß das ja von daheim, das kannst du nicht machen. Und dann ich so, also wie bei Monty Python, so, da war es der Pontius Pilatus, keiner darf lachen. Und dann guckt die mich an, so, was schauen Sie so komisch? Warum lachen Sie? Ich lache nicht. Doch, Sie haben gelacht. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe Heuschnupfen, mir ist alles eingefallen. Dann hat sie gesagt, sinnigerweise, was stimmte. Es ist Januar. Ja, die sibirische Birke fliegt heuer sehr früh. Also tatsächlicherweise, da ist mir, ich weiß nicht, wahrscheinlich.
Dir ist aber wieder was eingefallen.
Da ist mir was eingefallen. Aber weißt du warum?
Mann,
weil
du
ich glaube,
auf dem Schlauch.
Weil ich den Instinkt hatte, das ist,
aber
das ist eine Szene.
Aber während du in der Situation bist, denkst du schon, das ist eine Szene, die ich benutzen kann?
Nicht bewusst. Nicht bewusst.
Das aber dir ist, passiert das auch immer.
Ich habe keine Ahnung, warum. Weißt du, so der Punkt ist wirklich, ich glaube, man muss genau hinschauen. Und vor allen Dingen, da arbeite ich auch dran. Das ist nicht immer ganz einfach, dass du als Comedian, als einer, der viel tourt, unterwegs ist, dass du versuchst, ein Leben zu haben. Das ist nicht einfach.
Stimmt, du musst ja noch Alltag haben, weil wenn du nur auf der Autobahn bist und auf den Autobahnraststätten, da passiert ja relativ wenig.
Ja, du kannst irgendwann, das merkst du ja auch. Du merkst ja auch, manchmal siehst du Comedy und sagst so, ganz ehrlich, ich glaube dir nicht einen Satz. Du warst da nie gesessen, du hast es nie gesagt, das ist Quatsch. Wenn dann nur Klischees runterkommen, weißt du, nur bam, bam, und sag, ja, das ist schön. Nein, du warst nie in dem Restaurant, wo du gerade jetzt was erzählst. Und ich finde ja das Schönste, dass sich Situationen entspinnen aus was Realem.
Aber Gott sei Dank hast du Sex, deswegen kannst du jetzt diese ganzen Kindergeschichten, die Elterngeschichten, die Arschlochkinder, du kannst das alles einbauen, das ist gut. Wir müssen darüber reden, wie du dich weiterhin immer neu erfinden kannst.
Was, Gott sei Dank habe ich Sex?
Ja, weil sonst hättest du dich nicht fortgepflanzt. Du könntest all diese Geschichten jetzt nicht einbauen.
Ach so, ich habe aber Sex nicht nur zum Fortpflanzen. Das muss ich an der Stelle.
Das ist beruhigend, das wollte ich nochmal von dir hören.
Sex im Alter ist doch.
Anstrengend oder was wolltest du sagen?
Schön. Nein, ist saugeil. Also, ich meine, ey, man hat alles gemacht, man hat alles hinter sich, man muss nicht mehr, du, wollen wir hier noch den Finger irgendwie da drauflegen? Das ist fast so. Obwohl es also immer wieder irgendwie irgendwas Neues zu entdecken
also,
gibt.
Also, ob man sich auch dabei überraschen muss, können wir jetzt, während die Songs laufen, nochmal besprechen, ob wir das dann ansprechen. Michael Mittermeier bleibt unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Seit 3 Jahrzehnten bist du ungefähr auf Tour schon. Michael Mittermeier, heute zu Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir haben es eben schon ein, zwei Mal angesprochen. Wie erfindet man sich immer wieder neu. Wie begeisterst du dich eben auch selbst mit Themen? Das können zum einen Alltagsbeobachtungen sein, wie Mutter-Kind-Banane, was du eben erzählt hast. Aber ich habe schon den Eindruck, du hast dich vom Alltag eben auch immer mehr zum Gesellschaftspolitischen entwickelt. Nicht nur, aber eben auch. Es findet auch ein Fenster in deinem Programm.
War eigentlich immer drin. Also das ist mal mehr und weniger aufgefallen. Mhm. Ich glaube, bei ZEPT ist es nicht aufgefallen, weil das Fernsehen so ein übermächtiges Thema war. Mhm. Bei Back to Life war eigentlich viel Alltag. Da war Männer, Frauen, Alltag, Beziehung und natürlich ein bisschen abgespaced, so ein bisschen zu viel gekifft. Mein Gott, sind halt auch Alltagsthemen. Und dann kam Paranoid ein bisschen politischer, weil das war das Jahr, nachdem ich in New York war. Also wenn du ein halbes Jahr in der Stadt bist wie New York, die hat mich natürlich geprägt, auch die Härte dieser Stadt. Weißt du, es ist ja auch eine Härte da drin. Wenn du da die Zeitung liest und weißt du, so hier vier Morde da, hier denn, das ist passiert.
Also, das hast du an einem.
Das ist an, weil sie in München, wenn ich sage, pass auf, was gib mir mal die Jahresausgabe von der Süddeutschen Zeitung, das ist ungefähr das, was halt in New York so am Wochenende passiert. Mhm. Und das prägt dich dann. Da gehst du anders auf eine Bühne, aber auch nochmal diesen Range aufgemacht. Als ich wiederkam, klar, ich habe natürlich drüben dann eben das Neuerfinden, als ich nach New York ging, dieses halbe Jahr 2003, das war ja auch so ein Ding, ab wollte ich weg, weil ich gesagt habe, hey, irgendwas war es ein Urtraum von mir, mal nach New York zu gehen. Das zweite war, ich muss das mal stoppen, nicht weil ich überfordert war oder Burnout, irgend so ein Scheiß, da kann man immer viel interpretieren.
Neuer Input.
Ich habe das geliebt bis zur letzten Minute, was ich da gemacht habe. Ich hatte Auftritte, die waren so ein Wahnsinn. Es war dann nur so, ich kann mich erinnern, weißt du, war ich bei Rock am Ring, Rock im Park, stehst du als Headliner vor 60.000 Leuten, das war so unfassbar geil und mein Gefühl war, ich will das mal festhalten, ich will das mal feiern, ich möchte nicht Tagesordnung übergeben. Ja, das mache ich nächstes Jahr wieder, jetzt gehen wir.
Ist das so dann tatsächlich, wenn man auf so einem Peak ist, auf so einer erfolgreichen Spitze, dass man eigentlich fast ein bisschen durchrauscht und die einzelnen großen Veranstaltungen, du hast jetzt als Beispiel genannt Rock am Ring mit 60.000 Leuten, das muss man sich mal vorstellen, alleine auf der Bühne und vor dir 60.000 Menschen, bleibt dann gar keine Zeit mehr innezuhalten und das wirklich zu genießen?
Das ist so ein ewig währender Lernprozess. Das ist wirklich daran, scheitere ich jetzt, bei mir kann man sagen, oft menschlich dran, dass du einfach durchholst und dann ist nur noch und nur noch und du musst auch die Dinge sacken lassen. Das kennen wir ja auch vom Privaten, dass wenn du was erlebst, was Tolles, dann willst du es ja eigentlich teilen, dann erzählst du es jemand und dann oft, ey, wir waren auf einem geilen Konzert und das wirkt nach, auch ein guter Urlaub und so, aber auch tolle Auftritte und irgendwann war es, nein, ich möchte es auch behalten, genießen und dann aber auch.
Kannst du heute noch sowas abrufen, rückwirkend, geht das?
Ich kann das abrufen, ich erinnere mich saugern an einige Momente, weißt du, so, es gibt ja so, klar, es gibt so ewig Highlights.
An welche so, denkst du jetzt?
Vor kurzem war ja erster Todestag von Jerry Lewis und ich durfte mit dem ja mal zu seinem 80. Geburtstag, also durfte ich eine Fernsehsendung machen. Hatte sich mich gewünscht als Host mit ihm zusammen 90 Minuten fürs ZDF
Wahnsinn.
Über sein Leben zu sprechen. Der Punkt war, ich hatte meine Laudatio gehalten für ihn das Jahr davor für die Goldene Kamera und die hat ihm sehr gefallen. Da habe ich wirklich alles an Herz und Leidenschaft reingelegt, weil der Mann ist einfach eins der Größten unter der Sonne. Das war der erste Komiker, glaube ich, der mich lachen
der
gemacht
uns,
hat.
Beeinflusst hat.
Und der mich auch, klar, visuell, guck mich an, meine Mimik, Gestik, wie ich gehe, da ist viel drin von dem, weil das einfach in die DNA übergegangen ist. Und das war so eine Ehre damals. Ich kann mich noch erinnern, ich bin 1000 Tode gestorben vor der Laudatio und habe ich das gemacht. Und er hat gelacht. Er stand backstage, hatte die Übersetzung am Ohr.
Hast du gesehen?
Eine Betreuerin von ihm, die hat mir gesagt, er hat gelacht. Und er kam dann zu mir, yeah, very funny, but you're very crazy. Seems like you're a very good comedian. Ich meine, das kommt von Jerry Lewis. Und dann durfte ich mit ihm.
Und es war ein ehrliches Lachen. Weißt du, ihr könnt ja auch lachen, weil viele sagen, ey, ich habe einen Witz für dich hier, Michael, ja, ich erzähle dir mal was. Da musst du ja auch lachen.
Ja, das kann man tatsächlich.
Mach mal das unechte Lachen.
Das kann ich nicht. Also, das, beziehungsweise ich sage, ah, den kenne ich schon, den habe ich schon gehört und da muss ich nicht lachen. Deswegen.
Aber bei Jerry Lewis war es ehrlich. Und das ist ja wie ein.
Ja, sonst hätte er nicht gesagt, mit dem will ich dann die 90 Minuten sprechen. So. Und das war ganz toll, weil ich bin ein bisschen zu viel eingetaucht. Es war eine Zeit, dann, die dann privat ganz schwierig wurde zu dem Thema, weil du konntest mit mir nicht mehr sprechen. Hm. Ich war nicht fähig, was aufzunehmen, menschlich, keine Ahnung.
Weil irgendwas. Du immer abgeben musstest?
Nein, ich war nur, oh, ich muss es machen und die Sendung und Ding. Und ich habe mich so manisch auch da rein. Ich bin ein sehr manischer Typ in dem, was ich mache, dass ich mich reinwerfe. Aber das war so extrem wichtig, irgendwie, für mein und Herz und alles. Aber eben, man darf die andere Seite nicht vergessen, eigentlich. Hat Gott sei Dank dann in 1000 Tode gestorben, hat super geklappt. Und ich habe ihn während der Sendung, ich habe ihn einmal so erwischt, das ist einer der tollsten Momente, glaube ich, meines Lebens. Ich habe ihn so völlig erwischt mit einem, ich sag mal, Wortspiel, mit einem Ding. Er ist so rausgebrochen, er konnte nicht mehr. Das war ein sehr gewagtes Ding, weil er war ja eine Zeit lang sehr krank, hat diese aufgedunsene Geschichte. Ja. Und er sah auf einem Bild aus wie William Shatner in seiner Spätphase. Und dann habe ich immer gesagt, haben Sie das Bild eingeblendet? Ne? So haben wir die Krankheit gesprochen. Dann sage ich, hey, you look like the late William Shatner. Und der late William Shatner heißt eigentlich der verstorbene William Shatner, der aber noch gelebt hat. Und der ist rausgebrochen vor Lachen. Das war ein so toller Moment. Und ganz ehrlich, dafür macht man's.
William Shatner, für jemanden, der ihn nicht kennt?
Captain Kirk. Also,
so.
Ja, Captain Kirk, den man heute
jetzt
nicht mehr beamen könnte. Man müsste ihn in verschiedenen Teilen beamen, weil man kann nicht so viel auf einmal beamen.
Ja, Gänsehautmomente, die du Gott sei Dank hier mit uns teilst, lieber Michael Mittermeier. Gleich geht's weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Kreativität und diese Quelle immer wieder anzuzapfen, das ist etwas, was der Comedian Michael Mittermeier beherrscht seit vielen, vielen Jahren. On Tour mit Live-Programm, mit Fernsehprogramm in Amerika, aber eben natürlich auch im deutschsprachigen Raum aktuell mit seinem 8. Programm unterwegs. Lucky Punch heißt es. Diesen Satz, ey Michael, sag doch mal was Lustiges. Kannst du ihn eigentlich noch hören? Ich kann mir das vorstellen, ihr Comedians, ihr werdet immer wieder darauf angesprochen, privat, wenn man dich irgendwo sieht und mal nicht auf sein Handy schaut, sondern dich in der U-Bahn entdeckt.
Schrägerweise nicht. Meine Fans, ein Hoch wirklich auf meine Fans oder Leute, die das gerne gucken, was ich mache. Ich habe das ganz wenig bekommen im Laufe all dieser 3 Jahrzehnte. So, erzähl mal einen lustigen Witz. Und es ist eher umgekehrt, dass Leute kommen und sagen, hey, ich habe einen für dich, den musst du ins Programm einbauen. Problem ist, meistens ist es etwas, was ich nicht einbauen sollte, weil das nicht, also ich muss jetzt auch kein Loch produzieren. Und da bin ich aber immer sehr höflich. Ich höre mir das an und sage meistens, ja, den habe ich schon mal gehört. Also, oder ich bin immer sehr höflich, weil ich meine, du gehst ja auch nicht zum Arzt hin und sagst, hey, pass mal auf. Wenn du mit dem Skalpell, also das Brustbein, runterschneidest, wenn du es einen Ticken mehr so ansetzt, ich meine, also Tipps geben, das ist also.
Brauchst du einen Ort für deine Kreativität, ein besonderes Surrounding? Deine Frau hat ja mal gesagt, du hast die Kopfhörer auf dem Kopf und drehst die Musik so laut auf. Irgendwann hat sie das mal in einem Interview geäußert. Ist das noch so oder geht das nicht mehr, weil du Tinnitus hast?
Ja, wenn der Tinnitus mal mehr ist, dann kann ich nicht so laut machen. Dann schiebe ich links den Kopfhörer etwas auf die Seite und dann ist rechts lauter. So. Nee, das geht immer noch. Also wenn ich jetzt wirklich mal schreibe, ich schreibe natürlich auch mal. Oder wenn du fürs Fernsehen dann eine Nummer machen musst oder wenn du die Nummern dann ausformulierst, dann sitze ich natürlich schon am Schreibtisch und schreibe. Mhm. Und da habe ich Kopfhörer auf und extremst laute Musik, da haue ich
was
immer.
Was hörst du, Punk, Rock?
Es ist querbeet.
Als U2-Fan, U2?
U2 auch. Ich habe so Playlists und da sind, keine Ahnung, ich sag mal, ich habe so 50 Songs, zu denen schreibe ich immer. Und das ist querbeet, das ist von U2, es ist sogar von Supertramp was dabei. Supertramp? Keine
Breakfast
Ahnung.
In America.
Ich habe alles, Oasis, keine Ahnung, Bands, die man mag oder auch Led Zeppelin von früher.
Was muss ein Song haben, um auf diese Liste zu kommen?
Der muss irgendeine Energie haben, in der ich mich komplett verlieren kann. Weil nur wenn ich mich verlieren kann in dem Song, kann ich schreiben, wenn ich nicht mehr nachdenke.
Aber du gibst dich ja gleichzeitig auch dem Song hin und dem Gefühl, was dieser Song dir schenkt. Und trotzdem musst du dann in der Parallelspur ja ein anderes Fenster aufmachen können. Das ist ganz spannend.
Ich denke nicht mehr.
Also sind vertraute Lieder.
Das hat gar nichts mit Vertrauen zu tun, sondern das ist tatsächlich auch, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade irgendwie ein paar Songs von Eminem, von seiner letzten und von Liam Gallaghers Soloplatte, sind so 6 Songs, die höre ich gerade drauf und runter, wenn ich schreibe. Ich höre gar nicht, also ich spüre es nur noch. Mhm. Und am geilsten wird es, wenn ich am Computer sitze oder am Laptop und im Takt tippe.
Wie geil ist das denn?
Das ist dann echt, das ist, ich meine, das hat vor allem, wenn du dann sowas wie Eminem hörst, da fliehst du weg. Natürlich, klar, ich muss die halbe Seite, die dann vielleicht mal runtergeht, dann muss ich danach, also brauche ich eine Stunde, um die ganzen Fehler auszumerzen, das ist Viertelbrumpf, mit Minzendingsten, Pfritten, also, Aber
wie bei Otto, das ist, tu alles zusammen, dann heißt es gümpft.
Ja, gümpft. Ja. Und das ist großartig. Aber das ist, wenn ich schreibe, aber die Momente, also inspiriert zu werden, das kann überall sein. Ich brauche keinen Ort.
Guckst du noch viel Fernsehen? Weil eine Zeit lang war ja die Trash-TV-Pop-Sendung. Elternabende sind hier, können ja auch gutes Futter liefern. Öffentliche Verkehrsmittel hast du schon gesagt. Aber suchst du solche Orte, wo du vermutest, was zu finden? Oder lebst du normal deinen Alltag und dann kommen die Themen auf dich zu?
Ich lebe normal meinen Alltag und aus dem mache ich dann, weil alles andere fände ich dann so ein bisschen komisch.
Gibt Schutzzonen, also bestimmte Familienmitglieder, die gleich sagen, Michael, egal was hier zwischen uns passiert heute, bei dem Abendessen, bitte benutze es nicht?
Nee, also das, eine meiner Schwägerinnen, die hat uns irgendwann was erzählt und ich saß so da und Gudrun guckt sie an und guckt mich und sie so, das kann's erzählen. So, und ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang zurückgehalten, habe es nicht gemacht. Und für das Programm Lucky Punch, das ist eine Nummer über den Teamsbereich Chirurgen. Das ist eine der lustigsten Nummern im Programm. Die Frauen drücken die Männer lachtechnisch komplett an die Wand. Mhm. Danach ist wirklich, also geht nichts mehr. Das ist eine sehr lustige Nummer, sehr ehrliche Nummer.
Die Steigerung von Arschgeweih ist das eigentlich, ne? Also du bleibst in der Region, gehst mehr in den...
Ja, ich gehe nach vorne. Weißt du, ja, ich habe mich von hinten nach vorne vorgearbeitet. Aufs Arschgeweih bin ich stolz. Ich bin ja mittlerweile tatsächlicherweise in manchen Duden drin als Erschaffer
des Wortes Arschgeweih. Das muss man mal sagen.
Es war vor mir keiner. Und es tut mir auch leid, liebe Mädels, die ihr euch das dann alle vielleicht versucht habt, weglasern zu lassen. Das Problem ist, du kannst...
Die Narben sieht man auch.
Nein, du kannst ein Arschgeweih, du kriegst einen Hirsch, du kannst es nicht weglasern. Weil wenn du das weglasern, dann sieht es aus wie ein Hirsch nach dem Waldbrand. Aber wie gesagt, also Kreativität kommt und geht irgendwo in der Situation. Einer sagt irgendwas. Aber weißt du, was das Lustigste ist? Ich rede mit Leuten oder meine Frau erzählt mir was oder irgendjemand. Und erst wenn der Satz kommt, aber das sagst du jetzt nicht auf der Bühne, erst dann oft denke ich, oh fuck, das war echt lustig, das sollte ich aufschreiben. Weil ich bin jetzt nicht dauernd, ja, nur am Arbeiten, weil es wäre ja schlimm, weil sonst könntest du mit mir menschlich gar nicht mehr umgehen.
Unser Gast heute an diesem Sonntag, Michael Mittermeier. Ich freue mich, dass du da bist und ich noch auch. Bleibst. So, mit seinem 8. Live-Programm ist unser Gast Michael Mittermeier auf den großen Bühnen in unserem Land unterwegs. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und wenn du auf Tour bist, bereitest du dich physisch eigentlich drauf vor? Musst du pumpen? Hast du Dauerläufe?
Pumpen muss ich nicht. Also pumpen muss ich nicht. Also Gott sei Dank muss man die Stimme
dann nicht aufpumpen. Achtest du auf die Ernährung? Du bist ganz schlank. Du siehst ein bisschen aus wie Brad Pitt, wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt.
Ja, danke. Das höre ich in Amerika sehr oft. Ja. Tatsächlicherweise hat einer von den
neuer Markt.
Nein, einer von den anderen Comedians, Jeff Ross, die waren auf der Bühne und die er hat Augen mit einem Kumpel hat er improvisiert und ich saß unten im Publikum und wir waren die zwei Tage davor, wir sind ein bisschen rumgezogen miteinander und er sagt, hey, look at this guy, he's like the Brad Pitt Nazi from the Inglourious Basterds, he's funny. Und ich fand dann Brad Pitt Nazi dann doch, also fand ich dann ein Kompliment. Nee, also ich mache natürlich ein bisschen, aber es ist mehr Fitness, ein bisschen Ausdauer, also Crosstrainer, Radfahren.
In dem Hotel dann der Stadt, wo du übernachtest oder bist du jemand, wenn das Programm vorbei ist, fährst du dann schon an den nächsten Ort?
Nee, ich übernachte eigentlich immer in der Stadt, in der ich spiele.
Guckst du dir noch was an am Spielort? Ausstellungen oder irgendwelche?
Selten, sehr selten, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ich komme ja meistens hin irgendwie am Nachmittag und manchmal lese ich nochmal irgendwie, wenn ich eine Tageszeitung aus der Region kriege, ah, was ist denn hier passiert, bla bla bla.
Ah, um das am Abend dann nochmal mit aufzugreifen.
Um sowas einzugreifen. Ist natürlich schön, keine Ahnung, wenn ich kann mich erinnern, irgendwann war ich irgendwo, war eine Schlagzeile, da hat eine 90-Jährige, die haben sie ausgehoben, die hatte daheim in der Wohnung eine Marihuana-Plantage. Also wirklich, und ich war so, wow, wenn ich 90 bin, ich möchte das gerne haben. Das sind natürlich gute Stories und zwar bei denen das Top-Thema. Ich finde, es ist auch ein Top-Thema. Und dann kann man drüber sprechen, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, keine Ahnung. Und,
keine Angst aber, vor der Rente auf jeden Fall, ne? Wenn du weißt, da gibt es noch einen Markt,
ja, das den ist, man bedienen kann. Das ist wirklich eine Riester-Rente, so die Plantage. Und nee, aber weißt du, und solche Dinge fließen ein. Das ist, ich mache das ja gerne, wenn Leute irgendwas raufrufen. Manchmal bleibt es auch drin. Mhm. Also hier im Programm jetzt eine Stelle zum Beispiel, geht es um Lehrer bewaffnen, so damit die Schulen sicherer werden. Das ist ja die Frage. Also ich würde nicht einem von denen eine AK-47 in die Hand drücken. Aber gut, das sind andere Dinge. Jetzt gibt es eine Stelle, wo ich sage, ob Lehrer hier sind, weil ich sage ja in Deutschland, tatsächlich haben ja Lehrer gesagt, so Nee, also ich finde es gar nicht so schlimm mit der Idee, Lehrer bewaffnen, weil ich meine, und nicht wegen Amokläufen, sondern wegen der Kampfmütter von Arschlochkindern.
Ah, die
Ja, ja, es sind die Mütter. Und dann frage ich, ob Lehrer da sind. Und dann hat sich, in Berlin war das, ich weiß, vor kurzem im Sommer, meldet sich so ein seriöser Herr und er sagt, ja, ich. Und dann sage ich, ja, sie sind Lehrer. Und dann frage ich ihn so, weil er sah so seriös aus, was lehren Sie denn? Und dann guckt er mich an und dann so, ich lehrtete. Und dann habe ich gesagt, Alter, Deutsch kann es nicht gewesen sein. Und das Schöne ist, weißt du, es ist jetzt im Programm, ist eine wunderbare Geschichte, sagt dann ganz viel aus. So entsteht immer wieder was Neues und es hält die Tour auch frisch. Das ist das Schöne.
Wenn du in Hessen spielst, gibt es irgendwelche Assoziationen von deiner Seite zu Hessen? Unterschiedliche Bundesländer, die Frankfurter, sind die ein schwieriges Publikum, ein gutes Publikum?
Nee, ich habe ja zur Jahrhunderthalle echt auch einen großen Bezug. Ich habe so oft da drin gespielt. Schon sehr früh und ich habe ja damals, Ende der 90er, ich wollte ja nie größer spielen. Ich habe gesagt, ich spiele lieber 5-mal hintereinander die Jahrhunderthalle, bevor ich irgendwo groß hingehe. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe, ich weiß nicht, 50-mal da drin gespielt und das ist ein Raum, in dem ich viel gemacht habe.
Und all diese Schichten sind bei dir ja gespeichert. Also du kommst in den Raum ja dann auch nicht zum ersten Mal, sondern mit all diesen Erinnerungen. So ein richtiger Schatz ist das eigentlich.
Ich nehme das mit tatsächlicherweise. Es gibt schon Räume, wenn du in einem Raum sehr oft warst, hast du das dabei, ja. Weil es war immer schön da drin. Gut, es war damals 2005, wo ich in den Bühnengraben gefallen bin bei Live in Swinging bei der Generalprobe, fast 3 Meter. Also da kannst du dich dran erinnern. Bin aber am Abend auf der Bühne gestanden und habe die Show gespielt.
Wie kann man in einem Bühnengraben stürzen? Ich meine, du kennst doch die, war es dunkel, war es schlecht beleuchtet?
Es war Generalprobe und wir hatten eine Nummer, also bei der Geschichte, das ist ja das mit Xavier Naidoo, mit Ray Garvey, genau. Mit Sascha, wo wir so als Red Pack rumtouren. Und da hatten wir eine Nummer, wo unten aus der Versenkung, da gibt es ja so eine Bühne, die man hoch und runter fahren kann, kam eine Gondel und wir haben Volare gesungen, Xavier und ich. Also er hat gesungen und ich habe zwischendrin Volare mal als Jerry Lewis reingekrächzt. Und die Bühne war runtergefahren, aber niemand hat sinnigerweise irgendwas drumherum gespannt. Und nach der Generalprobe, ist Pause, haben sie dunkel gemacht. Und ich stehe auf der einen Seite der Bühne. Ich dachte, ja klar, fahren die Bühne hoch. Und dann ich so, du Thomas, ich habe noch eine. Und dann bin ich halt da runter. Und dann lag ich da unten.
Und hast du noch was gedacht?
Ich habe gedacht, ich spiele heute Abend. Es ist in der Zehntelsekunde, es ist ja klar, das ist nicht ein Stolpern. Also ich meine, so knapp 3 Meter ist eine Strecke, also auf dem harten Boden.
Gott sei Dank ist aber nichts.
Nein, nichts passiert. Ich habe am Abend gespielt. Also, aber das war eins der schönsten Bilder. Alle oben haben sie reingeguckt. Das war so, wie wenn du in einem Grab liegst und alle gucken runter. Weißt du, so. Xavier war so, lebst du noch, Michel? Weißt du, so. Der war der Einzige und alle mussten dann lachen und keiner wollte lachen. Weißt du, so. Es war so ein Moment. Und ich so, könnt mich mal einer raufholen? Könnt ihr mal irgendwie aufhören zu gucken, als ob ich schon verstorben wäre? Weißt du, so. Und weißt du, so, Leute haben sich schon warm gemacht, die mir eine Rolle übernehmen wollten. Ja, das kann ich auch moderieren. Weißt du, so.
Michael Mittermeier in Hessen unterwegs am 27.09. und am 28.09. Frankfurt und Wetzlar, hoffentlich ohne Sturz von der Bühne. Unser Gast heute, Michael Mittermeier. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Michael Mittermeier ist mit seinem aktuellen Programm Lucky Punch on Tour, auch in Hessen, alles zu sehen. Bei uns auf der hr3-Seite Podcast kann man nach der Sendung am frühen Nachmittag dann auch abrufen zur heutigen Sendung. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Ich fange einen Satz an und wenn du Lust hast, kannst du den beenden oder hast eine Assoziation dazu. Totenstille nach einer Pointe im Publikum für einen Comedian wie dich. Gibt's das noch?
Es gibt mal im Fernsehen, also wenn da ein Publikum sitzt, das natürlich überhaupt nicht deins ist und du machst eine Pointe und die kennen das nicht, also keine Ahnung, du hast gerade eine Nummer über Aquaman, Batman und die Justice League und da sitzen halt ältere Leute und die haben
sich.
Keine Ahnung. Das gibt's, aber tatsächlicherweise mittlerweile weiß man auch, es ist ja auch immer für den Zuschauer, das heißt, da sitzen jetzt viele an den Geräten, die jetzt lachen, weil für die ist die Pointe.
Deswegen und das gilt es auch so halt für
dich. Ruhig bleiben, es zu stehen, da kommt auch das Stand-up, das Wort wieder, das habe ich im Falling in Amerika gut gelernt, dass du es auch mal stehen musst, wenn Stille ist. Das muss nicht heißen, sie sind feindlich, es kann immer passieren, dass eine Pointe schief
geht. Pausen sind sowieso ganz wichtig bei euch. Pausen zu setzen zum richtigen Zeitpunkt ist ganz, ganz elementar, oder?
Es gibt Pointen, lass zwischen dem Wort und dem Wort eine kleine Pause, Riesenlacher. lass keine Pause, kein Lacher.
Hast du ein kurzes Beispiel?
Ich habe ein Beispiel. Das ist so, weil so ein kleiner Junge an Halloween vor meiner Tür stand. Er hat ein selbstgemachtes Batman-Kostüm. Das ist wirklich wow. Und ich sage so, ich konnte nicht ernst sagen, Alter, das ist echt gestrickt. Und dann hat sich ein Dialog entspinnt, der sagt, ich bin Batman. Sage ich, das bist du nicht, weil Batman hat kein gehäkeltes Cape. Also ich musste mit ihm so sprechen. So, und dann meinte er, ey, aber meine Mama hat gesagt, ich sehe aus wie Batman. Aber ich sage, ja, die lügt dich an. Und er sagt, ja, weil sie dich liebt. Und pass auf, und jetzt kommt das Ding. Und dann sage ich, du bist nicht Batman. Pause. Du bist Häkelman, gib es zu. So, pass auf. Du lachst jetzt. Wenn ich zwischen Häkelman und du gibst es zu eine Pause lasse, habe ich keinen Lacher. Ich habe das ausprobiert. Das ist wirklich wahr. Da sitzen 1000, 2000.
Du musst mich einladen, Leute? Ich lache immer.
Nein, aber es ist wirklich so. Wenn ich sage, du bist Häkelman, gib es zu. Kein Lacher. Ich habe das vor der Sommerpause, ich habe einmal dachte, wieso hat denn jetzt keiner gelacht? Das ist einer der geilsten Gags.
Du bist Häkelman, gib es zu.
Du musst es gleich hintereinander sagen, ja. Dann ist der Lacher riesig. Wenn nicht,
Das können Sie zu Hause üben. Okay, komm, wir machen weiter. Modisch gesehen, ist Lederhose und umgedrehte Baseballkappe für dich heute?
Wenn ich es heute anziehen würde, glaube ich, hätte ich ein Problem. Ich würde mich auch in die Hose nicht mehr, die steht mittlerweile irgendwo im Eck. Aber es war eine Zeit lang ja eine coole Klamotte. Also, aber ich würde mich jetzt nicht mehr in eine schwarze, enge Lederhose zwängen.
Mich nervt, dass Leute über mich denken.
Es denkt sich jeder was anders. Weißt du, der Punkt ist, du merkst mittlerweile, kriegst es ja auf Facebook und diesen asozialen Medien mit, wie ich es immer gerne nenne. Jeder denkt eh, was er will. Weißt du, der hat eine Pointe gehört, der Mittermeier ist gegen den, der Mittermeier ist so. Und der Mittermeier hat gesagt, ich bin ein Nazi. Und ich sag, nee, das habe ich nie gesagt. Und deswegen.
Aber du positionierst dich dann ja auch im sozialen Netzwerk. Also bei Hashtag Wir sind mehr zum Beispiel gegen Hetze.
Ja.
Da bist du auch jemand, der dann Position bezieht.
Ich zeige meine Haltung, wo ich glaube, dass es meine Haltung ist. Ich sage aber damit nicht jemand anders, du bist blöd, weil du jetzt vielleicht Angst hast, dass du überfordert bist. Oh mein Gott, was passiert hier in Deutschland mit Immigration und allem? Sondern nur dann, wenn die Grenze überschritten wird, dass es wirklich gehetzt wird und wenn es zur Gewalt geht, dann sage ich, nee, da gibt es keine Diskussion.
Chuck Norris ist für mich?
Nur die Nummer zwei, weil Bruce Lee hat Chuck Norris besiegt. Und ich meine, was ich so geil finde, dass Chuck Norris, den wir noch gesehen haben, Anfang der 80er, in Actionfilmen, im Kino.
Mein Bruder hat alle gesehen.
Die Jungen. Ganz, ich sage immer, liebe Frauen, wenn ihr Chuck Norris-Filme anschaut, versteht ihr die Männer nachher besser, weil die sind so einfach und straight. Aber ich sage auch immer, nicht nebenbei Sudoku spielen. Das geht gar nicht. Also Actionfilm anschauen und Sudoku spielen, das macht mich wahnsinnig, weil wir Männer würden das nie tun. Aus Respekt und gut, weil wir es nicht könnten, zwei Dinge auf einmal. Aber es geht zu null. Und was so lustig ist, das ist ja eigentlich ein vergessener 80er Jahre Actionheld gewesen. Und plötzlich in den 2000ern ging der viral. Und bei mir sitzen ja auch viele Junge im Programm, die haben den nie gesehen. Die kennen nur noch die Witze. So 18, 20-Jährige. Und ich sage, erzählt mir einen Witz. Und dann kommen diese ganzen, Chuck Norris hat die Schlümpfe blau geprügelt. Der Blinddarm von Chuck Norris kann sehen. Der ist von mir. Und, aber sie haben die Filme nie gesehen. Das finde ich großartig.
Ich freue mich, dass ich heute das Original in der Sendung hatte. Michael Mittermeier, war ein schöner Sonntag mit dir. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Servus.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.